Ich habe heute eine besondere Predigt. Die habe ich auch auf heute gelegt. Ich habe schon am Morgen gesagt, weil danach, dann bin ich erst einmal nicht da. Und so hat niemand Zugriff auf mich, um mich dann irgendwie... Nein. Ich möchte, dass ihr sehr, sehr ermutigt werdet heute. Aber ich habe heute eine Predigt, die ein Stück anders ist wie die Predigten sonst. Und zwar, ich glaube, ein Großteil von uns hat schon mal etwas von einer Prophetie von 1963 gehört. Darf ich mal sehen, wer davon schon gehört hat? Mal richtig. Ja, doch, die Prophetie von der alten Schwester aus Norwegen. Wir haben sie... 68, gut. Wir haben sie vor 10 Jahren oder 15 Jahren haben wir sie auch mal in der Gemeinde vorgelesen. Und durch die aktuelle Situation jetzt ist die wieder so hoch im Kurs. Also wenn du darauf Aktien gelegt hättest, dann hätte sie dich reich gemacht, weil die zurzeit so im Kurs hochgeht, weil ganz viele diese Prophetie benutzen und sagen, seht ihr, das ist das, was auf uns zukommt. Unter anderem, es bleibt nicht immer so düster, wenn ich sowas sage, aber unter anderem ein dritter Weltkrieg. Und wir wollen uns heute über einen dritten Weltkrieg unterhalten. Nein, wollen wir nicht. Aber wir wollen einfach mal, weil es mich keine Ruhe gelassen hat und ich habe wirklich gebetet und ich bete jetzt nochmal. Streck mal die Hände aus, ich brauche heute viel Gnade. Danke, Jesus, für deine Gnade, die ist hier. Und danke, dass du auch all das aussortierst und dass jeder hier im Raum in der Lage ist zu prüfen, deine Stimme zu hören und dass du uns sehr ermutigt nach Hause schicken möchtest, weil du bist ein Ermutiger. Amen. So. Also wir haben davon gehört und da nehmen wir uns auch heute noch ein bisschen Zeit jetzt dafür. Also eine alte Dame von 90 Jahren aus Valdres in Norwegen erhielt 1968 eine Vision von Gott und 30 Jahre sprach niemand über diese Vision. Die hat sie auch jetzt nie öffentlich gemacht, aber ein damaliger Missionar, dem sie die Vision erzählt hat, da hat sich die aufgeschrieben und dann wurde sie öffentlich. Heute greifen sehr viele Verkündiger im Zusammenhang auch des aktuellen Krieges, den wir zurzeit erleben, auf. Und der Krieg, der hat es schon in sich. Also ich habe einen Bericht gehört, dass in Russland, dass die Talkshows machen mit Menschen verschiedener Gesellschaftsgruppen und dass die darüber reden, welches Land nehmen wir denn als nächstes, wenn wir die Ukraine haben. Und da ist Polen und Moldawien im Gespräch. Die Talkshow-Leute sagen zwar dann meistens hinterher, das ist alles nur Spaß, weil wir sind ja ein friedliebendes Volk. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, Gott liebt die russischen Menschen genauso wie die Deutschen. Amen. Genauso wie sein Volk Israel. Amen. Ist so. Und von daher denke ich, es ist unweise, also in meinen Augen ist es unweise, darüber zu diskutieren, warum der Krieg und weshalb, sondern es ist wichtig, wie gehen wir heute mit Prophetien um, die sehr klar sind. Also ich weiß von vielen Gemeinden, das ist offizielles Statement, der dritte Weltkrieg wird kommen, aber wir hoffen, dass vorher die sogenannte Entrückung stattfindet. Also ich sage das mal mit weltlichen Worten, nach mir die Sintflut. Okay? Herr, hilf, dass wir das nicht mehr erleben, aber unsere Nachbarn, mit denen wir wochenlang gegrillt haben, die gute Menschen sind, zwar noch nicht an dich glauben, die können ruhig weggerafft werden. Und irgendwie hat sich da mein Herz gesträubt. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe gedacht, Gott, bist das du? Denkst du so? Und deswegen wollen wir heute doch sehr biblisch versuchen, diese Prophetie etwas anzuschauen. Natürlich können wir nicht in den kompletten Inhalt gehen, aber ich habe versucht, das so gut wie möglich zusammenzufassen. Also, wir haben eine Frau, also diese Schwester der Pfingstgemeinde, hat 1968 eine so Art Vision gesehen, wo sie Dinge gesehen hat, und zwar in Form von Wellen. Und sie hat beschrieben, dass 4 Wellen in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Bevor Jesus wiederkommt und kurz bevor der 3. Weltkrieg ausbricht, wird es eine Art Entspannung geben, die wir sie nie zuvor gehabt haben. Wenn du die ganze Prophetie mal lesen willst, gib einfach bei Google ein Prophetie 1968, dann hast du ganz viele Seiten, wo du sie komplett lesen kannst. Ist vielleicht mal wichtig und interessant. Die zweite Welle, ein Abfall vom wahren lebendigen Christentum. Die dritte Welle, es wird einen moralischen Verfall geben. Und die vierte Welle, Menschen aus armen Ländern werden nach Europa strömen. Wir wollen bedenken, dass dies vor ungefähr 55 Jahren gesagt wurde, okay? Und das ist schon eine Hausnummer. Also, das sind die Wellen. Die Welle 1 sagt, bevor Jesus wiederkommt und kurz bevor der 3. Weltkrieg ausbricht, wörtlich sagt sie das dann etwas anders, wird es eine Art Entspannung geben, wie wir sie nie zuvor gehabt haben. 1968 war der sogenannte Kalte Krieg schon fast auf den Höhepunkt und niemand hat geglaubt, dass es mal eine atomare Abrüstung geben wird. Niemand hat geglaubt, dass viele Länder anfangen, ihren Militärhaushalt zu kürzen, weil der Bedarf nicht mehr so da war. Okay. Es wird Frieden sein unter den Großmächten Ost und West und es wird ein langer Friede sein. Der 3. Weltkrieg wird auf eine Weise beginnen, die niemand erwartet hat, von völlig unerwarteter Seite. An der Stelle habe ich meine persönlichen Fragen, ob das so unerwartet ist. Wenn man jetzt diesen jetzigen Krieg nimmt und sagt, daraus könnte sich etwas entwickeln, was sehr gefährlich wird für unsere Erde. Die Welle 2, unter Christen wird es eine Lauerhaltung ohne Gleichen geben, ein Abfall vom wahren lebendigen Christentum. Die Welle 3, es wird einen moralischen Verfall geben, wie das alte Norwegen es noch nie erlebt hat. Die Leute werden in wilden Ehen zusammenleben. Wilde Ehe ist nichts anderes, als dass du unverheiratet mit deinem Partner zusammenlebst. Das war 1968 und der Begriff wilde Ehe gab es damals so gut wie noch nicht. Das kannte niemand. Also das sind schon interessante Gedanken. Das Fernsehen wird mit Gewalt, grausamer Gewalt erfüllt sein, sodass die Menschen lernen zu morden, sich gegenseitig zu zerstören und man wird sich auf den Straßen unsicher fühlen. Die Leute werden anfangen, das nachzuahmen, was sie sehen. Die Welle 4, Menschen aus armen Ländern werden nach Europa strömen. Konnte man sich nicht vorstellen, aber was haben wir seit 2015 erlebt? Oder? Gut. Sie werden auch nach Skandinavien kommen und Norwegen. Und es werden so viele sein, dass die Leute negativ über sie denken und sie hart behandeln werden. Und dann sagt sie, dann kommt Jesus plötzlich wieder und danach bricht der 3. Weltkrieg aus. Ich höre schon das Geflüster, erst kommt Jesus wieder und danach ein Glück. Erst kommt Jesus wieder und danach bricht der 3. Weltkrieg aus. Und das saß ich beim Herrn stundenlang. Ich habe gesagt, Herr, ja, es wird ein kurzer Krieg sein. Sie konnte ihn in der Vision sehen. Und auch es wird auch ein atomarer Krieg sein. Also Atombomben werden eingesetzt werden. Die Luft wird so verunreinigt sein und so weiter. Das könnt ihr alles nachlesen. Und dann habe ich immer gedacht, dass diese Vision, dass diese Vision dazugehört. Ein Ältester aus der Pfingstgemeinde in Moss, Norwegen, nämlich Martin Anderson, war 1937, also noch einmal 35 Jahre vorher, Zeuge dieser Prophetie. Wenn Öl aus der Nordsee und entlang der norwegischen Küste kommen wird, werden Dinge angefangen zu geschehen. Und Jesu Wiederkunft ist nahe. Damals, 1939, wurde die Person, die diese Prophetie gegeben hat, ausgelacht, weil Norwegen kein Öl gefunden hatte. Öl in Norwegen war für die Leute undenkbar. Was wissen wir heute über Norwegen? Öl ohne Ende. Öl ohne Ende. Okay, ich habe immer gedacht, dass diese Prophetie zu der 1968 gehört, aber das sind zwei unterschiedliche Dinge. Man hat nur später die beiden Dinge zusammengenommen. Warum auch immer, ich mag das jetzt nicht zu beurteilen, ist es aber eine sehr interessante Prophetie, weil Norwegen hat Öl. Okay. Jetzt wollen wir in den nächsten Minuten lernen, wie wollen wir damit umgehen? Die Prophetie steht von 1968. Wie wollen wir damit umgehen? Wie können wir als Christen damit umgehen? Und ich hoffe, das hilft euch ein Stück auch für die Zukunft. Also mir hat es sehr geholfen, als ich darüber nachgedacht habe. Und es hat mich sehr, ja, sehr mutig gemacht, auch im Gebet. Okay, also 1. Thessalonicher 5, Vers 20 sagt, Prophetie verachtet nicht. Amen. Weissagung verachtet nicht. Der nächste Vers sagt ganz kurz, wie eine Prüfung aussieht. Der nächste Vers sagt, prüft die Prophetie und dann steht da, das Gute behaltet. Nun ist es natürlich eine Definitionsfrage, was ist gut für uns und was sagt Gott, was gut ist. Okay? Ich bin da sehr vorsichtig zu sagen, das, was ich als gut empfinde, ist auch das, was wirklich gut wäre. Aber das Wort gut meint erstmal gut. Und wenn du das untersuchst, dann kommst du dahinter, dass das Wort gut meint, das, was gut ist, für was zur Auferbauung, zur Ermutigung und zur Zurüstung dient. Das war Prophetie im Neuen Testament. Prophetie soll Tröstung sein, ermutigende Ermahnung, Auferbauung, Zurüstung. Diese Hauptdinge. Und das haben wir mit François rauf und runter gelernt und geübt. Und das haben wir auch mit der Heike Spreer geübt. Und ich gehe heute mit euch einen Weg, den wir mit François schon Jahre gegangen sind, wie wir mit Prophetien umgehen, auch für unser eigenes Leben. Also wir schauen sie uns an. Wir prüfen sie, ohne dass wir die Person irgendetwas absprechen, die Prophetie gegeben hat. Und dann wollen wir das Gute behalten. Also das erste ist die Quelle. Die Dame aus Waldres war eine wache und vertrauenswürdige Christin, vollkommen geistig auf der Höhe, die einen guten Ruf bei allen hatte, die sie kannten. Also die Quelle ist jemand, der wirklich Jesus geliebt hat. Amen. Das ist wichtig. Wenn du jemand hast, der und irgendwie eine Prophetie gibt und du weißt nicht, ja, lebt er überhaupt mit Gott? Ich habe solche Dinge erlebt. Prophetien, die mir fast die Tränen in die Augen, hier in dieser Gemeinde, wo Leute auf mich zukommen und haben gesagt, ja, und ich habe dieses Bild und alles geht kaputt und du bist so und so weiter. Und ich bin heimgegangen und ich war völlig verwirrt. Glaub mir, wenn dich eine Prophetie verwirrt, dann musst du erstmal ein riesengroßes Fragezeichen dran machen, okay? So, die Quelle stimmt. Das zweite ist, neutestamentliche Prophetie, wie ich es gerade gesagt habe, ist hauptsächlich zur Auferbauung, zur Ermutigung, Stärkung, Tröstung und auch zur Vorbereitung. Wenn es eine Prophetie gibt, die etwas vorhersagt, was nicht so gut ist in unseren Augen, dann ist es meistens so, dass der Herr auch sagt, wie wir uns vorzubereiten haben. Gleich mal vorweggenommen, in dieser kompletten Prophetie von dieser lieben Schwester, ich bezeichne sie als liebe Schwester, sie ist beim Herrn, hörst du null von irgendeiner Vorbereitung. Gar nichts. Okay? Zum Beispiel, als Jesus in Matthäus 24 und 25, vor allen Dingen 24 bis 26, die Kapitel, sehr stark prophezeit über die kommende Zeit, wir nennen das Endzeit, dann hat er schlimme Dinge vorausgesagt, die auch wirklich zur damaligen Zeit schon gekommen sind. Und was hat er gesagt? Wenn ihr diese Dinge seht, betet, dass es nicht im Winter geschieht. Flieht auf die Berge. Also er hat Dinge vorausgesagt und hat gesagt, wie man sich darauf vorbereiten soll. Versteht ihr, was ich meine? Das haben wir bei dieser Prophetie nicht. Ob das gut ist oder weniger, das mag jeder ein Stück selber einschätzen. Okay, gehen wir zur Prophetie selber. Die Prophetie selbst, das sagt uns die Bibel, das Gute behaltet. Das Gute, was angefangen hat, ist zuerst mal eine Zeit des Friedens und der Entspannung. 1980 war der Kalte Krieg auf seinen Höhepunkt. Und sie sagt, eine Zeit des Friedens und der Entspannung ist gekommen. Warum diese Zeit nicht geblieben ist, weiß ich nicht, aber sie ist nicht geblieben. Und wir sind alle an der Stelle Realisten und wir können das auch alle ordentlich und gut einschätzen. Dann hat sie vorausgesagt, dass es eine laue Haltung unter den Christen geben wird, einen Abfall. Und dann hat sie vorausgesagt, dass eine große Unreinheit und Gewalttätigkeit zunehmen wird und Flüchtlingsströme und als letztes Krieg. Aber vorher würde Jesus wiederkommen. Und jetzt haben wir Folgendes gelernt in den letzten Jahren mit François. Das hat sie gesehen, okay? Das hat sie gesehen. Eine Zeit des Friedens, laue Haltung, Unreinheit, große Flüchtlingsströme, Krieg, Dritter Weltkrieg. Warum steht hier nicht da, dass Jesus wiederkommt? Ich sag's euch, weil das hat sie nicht gesehen. Wenn du die Prophetie genau liest, hat sie das nicht gesehen. Das hat sie gesagt, aber das hat sie nicht gesehen. Und ich sag dir, warum das so wichtig ist. Okay, deswegen habe ich das hier nicht mit hingeschrieben. François hat uns gelehrt, dass es vier Ebenen von Prophetie gibt. Erstens die sogenannte Offenbarung. Das heißt, wie sie die Person empfängt. Die Frau hat sie in Form einer Vision empfangen. Sie hat wellenförmige Dinge gesehen, was auf unsere Welt drauf zukommt. Der eine hört es in seinen Gedanken, der andere hat ein Bild, der dritte vielleicht eine Auslegung, also die Offenbarung ist wichtig. Und das Zweite, und das soll uns eigentlich mit am meisten ermutigen heute Abend, ist, das hat uns auch unser Freund François gelernt, dann kommt es darauf an, wie ich das, was ich von Gott empfange, interpretiere. Weil die Bibel sagt, dass der prophetische Geist, der heilige, der prophetische Geist, geht durch den Geist des Propheten. Also da gibt es, Dirk hat sehr gut darüber gelehrt, kannst du dir im Internet anschauen, Filter in uns, die das, was wir von Gott empfangen, filtern mit dem, was wir kennen und was wir gelehrt und gehört haben. Das ist wichtig. Als ich das neu in mein Herz gefallen ist und ich behaupte mal, als der Heilige Geist mir das neu gezeigt hat, kam ein so großer Frieden in mein Herz. Also das Zweite ist die Interpretation. Und die Interpretation auch bei dieser lieben Schwester geschieht wie auch bei mir. Durch die Brille meiner Prägung. Okay? Und das ist wichtig. Also schauen wir kurz. Wenn sie zum Beispiel sagt, da wird es einen großen Abfall geben. Eine laue Haltung unter Christen. Da habe ich mir die Mühe gemacht und habe in diese Zeit hineingeguckt, wo sie groß geworden ist. Und es war gerade so der Beginn der Bewegung, Wort- und Glaubensbewegung. Kenneth Hagin, sagt vielleicht jemand was? Der sich entwickelte eigentlich aus den Pfingstgemeinden heraus, aber Die Pfingstgemeinden wollten das nicht. Warum? Weil wie bei jeder neuen Bewegung hast du oft extreme Auswüchse. Und bei dieser neuen Glaubensbewegung war das Extreme daran, dass Menschen aufgestanden sind, und ich sage das mal überspitzt, und hat gesagt, was, ihr habt kein Geld für einen Bagger und für das, was ihr braucht, dann bist du kein richtiger Christ. Weil ein Christ ist reich. Okay? Und die Pfingstgemeinde hat es schon richtig erkannt. Die hat gesagt, Gott möchte, dass wir Überfluss haben. Gar kein Ding. Aber die Bibel sagt, dass Gott unser Versorger ist. Nicht unser Reichmacher. Wir sind reich in Christus. Wir haben alle Schätze des Himmels, die wir haben können. Aber es gibt keine Garantie, dass alle Christen Millionäre werden. Amen. Ist so. Okay. Gott will nicht, dass wir am Hungertuch nagen. Aber wenn das dann extrem wird und den Leuten das Christsein abgesprochen wird, weil sie sich gerade das jetzt nicht kaufen können und darauf sparen müssen, und das war dieses Extreme. Und da hat die Pfingstgemeinde, aus der diese Frau kam, in ganz Europa gesagt, das wollen wir nicht. Das gehört zum Abfall dazu. Menschen werden lau, weil sie Jesus nur noch benutzen, um mehr zu bekommen. Versteht ihr? Die Prägung. Weil, warum sage ich das? Wenn du heute in der Welt ein bisschen studierst und gute Informationen hast, weißt du, was in der Welt passiert. Erweckung ist auf den größten Teilen der Erdkugel im Gange. Die ist da. Jeden Tag bekehren sich Tausende von Menschen. Jeden Tag stehen Leute aus den Rollstühlen auf. Jeden Tag werden Blinde sehend gemacht und Lahme geheilt. Ich bin so begeistert über eure Begeisterung. Aber weil wir unseren Blick in der Prägung haben, die westliche Welt, weil wir sehen, ja, und hier und hier, in unserem Raum haben sich durch Corona Gemeinden bekriegt, Gemeinden mussten schließen und Tohu Wabu, dass wir manchmal sagen, Herr, danke, dass wir so durchgekommen sind als Gemeinde. Ist ein Segen, ist eine Gnade. Und dann sehen wir, denken wir natürlich, tun wir alles als großen Abfall, ne? Lauheit. Die Leute kommen nicht mehr jeden Sonntag zum Gottesdienst. Lauheit und so weiter. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Weil weltweit wird eine Ernte eingefahren, von der Jesus schon gesprochen hat. Weltweit. Und Europa und der westliche Teil der Welt wird erfasst werden davon. Unabhängig, wie sich die Dinge entwickeln. Weil er ist auf dem Thron. Amen. Er ist auf dem Thron. Und so sehen wir ein Stück, wie ein Stück Prägung meine Interpretation hineinkommt. Nur das als Beispiel. Gehen wir zu diesem wichtigen Ding, wo sie schreibt, Jesus wird wiederkommen und dann bricht der dritte Weltkrieg aus. Also wenn Jesus so wiederkommt, dass er auf dieser Erde am Ende regiert, unabhängig, ob du jetzt an 1000 zeitliche Jahre glaubst, also oder wie auch immer du das siehst, wenn Jesus wiederkommt und er die Herrschaft auf dieser Erde antritt, bricht kein Krieg aus. Da ist die Bibel sehr, sehr klar. Gut, da gibt es so eine Bibelstelle von der letzten Schlacht, Armageddon und so weiter. Ne? Aber wenn Jesus der Herr über diese ganze Erde ist, dann bleibt der Krieg draußen. Ne? Selbst wenn du 1000-jähriges Friedenreich ist, dann ist eben Frieden. Also meint diese Frau, sie muss es meinen, weil sie kann es nicht anders interpretieren, Jesus kommt, holt seine Gemeinde und dann kommt der dritte Weltkrieg. Und das meine ich mit Interpretation durch die Prägung. Heute wissen wir, dass es so viele unterschiedliche Endzeitlehren gibt. Aber sie war geprägt von einer Endzeitlehre, die nennt man die futuristische Sichtweise. die Sichtweise, die alles, was Jesus gesagt hat in Matthäus 24, was Daniel gesehen hat, alles in die Zukunft hineinbringt. Ich bin heute nicht hier, um zu sagen, ob das so sein wird oder nicht. Das ist heute nicht meine Aufgabe. Aber das hat sie geprägt. Also selbst in dieser futuristischen Sichtweise gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, Jesus hält seine Gemeinde vor der Trübsalzeit, wie die Frau. Die anderen sagen, Jesus hält seine Gemeinde mitten in der Trübsalzeit, wenn es ganz, ganz schlimm ist. Und die Dritten sagen, Jesus hält seine Gemeinde nach der Trübsalzeit oder wie auch immer. Und wie schon gesagt, ich bin heute nicht hier, um zu sagen, wie das alles mit der Trübsalzeit ist oder wie es vielleicht war oder wie auch immer. Manchmal kann man ja auch hinter den Sätzen etwas hören. Aber ich bin da, um uns zu ermutigen und zu sagen, sie hat gesehen, dass ein Krieg kommt. Und zu diesem Krieg kommen wir gleich. Das ist dann mein letzter Punkt. Und weil sie geprägt war von einer Entrückung vor der Trübsalzeit, hat sie eingeschoben, Jesus kommt vorher wieder, in Klammern, und holt uns alle weg. Und das saß ich da, wie fies ist das denn? Jesus holt uns weg und dann werden die anderen mit Atombomben weggefegt oder was? So. Und das saß ich da mit meiner Prophetie, ne? So. Also das ist die Interpretation, wie sie das gesehen hat. Dann hat der François uns gelehrt, dass auch die Präsentation, wie man das weitergibt, wichtig ist. Aber in der Präsentation schwingt immer unsere Prägung und unsere Interpretation mit. Sie versuchte das weiterzugeben, was sie sah. Aber eigene Interpretation lässt sich nicht vermeiden. Das sind wir alle Menschen und da stehen wir alle auf einer Ebene. Und das Letzte ist, und dann bin ich eigentlich schon ziemlich am Schluss, das Letzte ist die Anwendung. Da sind wir eigentlich bei meinem Hauptpunkt heute, der letzte Punkt ist, wie wenden wir das heute an? Ich habe versucht, mit euch jetzt in den letzten 20 Minuten dahin zu gehen, dass ich sage, wenn ihr Prophetien hört, auch was in Zukunft sein wird und diese ganzen Dinge, schluckt nicht alles, sondern schaut sie euch mit dem Heiligen Geist an. Und sagt, welche Prägungen sind da dahinter? Meine Prägung ist heute, was Endzeit betrifft, eine völlig andere wie von vor 10 Jahren. Ich würde heute Bibeltexte völlig anders interpretieren, wie ich sie noch vor 10 Jahren interpretiert habe. Dazu stehe ich und das bekenne ich auch. Weil mir das so sehr geholfen hat, einfach zu erkennen, wie viele unterschiedliche Sichtweisen es gibt und dass alle auf die Bibel zurückgreifen. Damit sage ich auf keine Weise, dass meine jetzige sogenannte Erkenntnis das Nonplusultra ist. Überhaupt nicht. Aber ich lebe viel besser damit, wie noch vor ein paar Jahren mit einer anderen Prägung, nämlich mit der Prägung, Herr, hol uns alle weg. Hauptsache, du kommst vorher wieder, ehe hier die ersten Atombomben niedergehen. Ich will so nicht leben, ihr Lieben. Versteht ihr? Ich will so nicht leben. Und dann saß ich da und dann habe ich gesagt, Herr, wie wendet man das an? Anwendung. Fragen wir uns, ist das, was sie sah, unabwendbar? Weil vieles, was sie sah, ist gekommen. Flüchtlingsströme, sexuelle Unmoral, okay? Und das, was jemand anders 30 Jahre vorher gesehen hat, dass Norwegen Öl finden wird, als Bestätigung, ist auch gekommen. Ist das, was sie sah, unabwendbar? Oder ist das, was sie sah, damit die Gemeinde darauf reagiert? Versteht ihr das? Jesus hat gesagt, als er in den Himmel gegangen ist, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und jetzt wartet drauf, dass ihr vor der großen Trübsal entrückt werdet. Hat er das gesagt? Er hat gesagt, geht hin, macht alle Nationen, Völker zu Jüngern. Undenkbar. Undenkbar, das Ding. Das Zweite ist das, was ich sage, Gottes Wille für diese Erde oder Gottes Vorausschau, falls die Gemeinde ihren Auftrag nicht wahrnimmt. Sind wir alle so wie das Kaninchen vor der Schlange? Und alle Christen sind erstarrt? Ach, die Prophetie sagt, Jesus kommt vorher wieder. Gott sei Dank. Oder nehmen wir das und fangen an zu sagen, hey, Gott hat jemanden gezeigt, wenn nichts passiert auf dieser Erde, durch sein Volk auf dieser Erde, kann es mächtig krachen. Ich glaube das. Ja, was machen wir damit? Was hat denn ein Jonah gemacht, als Gott gesagt hat, du gehst jetzt nach Ninive und du sagst denen, dass diese Stadt in 40 Tagen in Schutt und Asche liegt? Nicht vielleicht. Nicht, aber wenn ihr Buße tut, dann ändert sich das. Nein. Geh hin und sag ihnen das. Und Jonah in seiner Prägung hat gedacht, ja, wenn das Gott sagt, ist so, hey, in 40 Tagen, Leute, geht's hier runter. Aber das Volk, nimm das mal als Bild für den Leib Christi, das Volk hat gesagt, nein, unser Gott ist gut. Unser Gott ist gut. Er will keinen Krieg. Ist da jemand mit mir? Will Gott Krieg? Dann glaubst du einen falschen Gott. Dann bist du in der christlichen Gemeinschaft fehl am Platz. Er lässt sie zu, aber er will sie nicht. Will Gott, dass ein Kind vergewaltigt wird? Nein. Will Gott, dass Menschen verhungern? Nein. Oh, ist alles Gericht Gottes? Nein. Das Gericht hing vor 2000 Jahren am Kreuz. Das war das Gericht Gottes. Und die Bibel sagt, für die Sünde einer ganzen Welt, auch für die deines Nachbarn, der noch nicht an Gott glaubt. Und wenn er das jemals annehmen wird, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist, ist er auch gerettet. Markus, ich bin gleich fertig. Könnte es sein, dass Gott Dinge zeigt, um seine Gemeinde kühn zu ermutigen, das Reich Gottes voranzutreiben? Könnte das sein? Könnte es sein, dass Gott Dinge zeigt, damit wir wieder erkennen, wir sind Salz und Licht. Wir haben Kraft, Licht in dunkle Kriegsgeschehnisse hineinzubringen. Könnte es sein? Könnte es sein, dass Gott Dinge zeigt, damit wir anfangen wieder als Leib Christi weltweit im Gebet gegen solche Entwicklung aufzustehen? Und da gebe ich ihr recht. Was wir zurzeit, ich rede nur von unserem Land und da bin ich mit etlichen Gemeinden in Kontakt erleben, ist eine Gebetsmüdigkeit. Und die Gemeinde ist zurzeit erstarrt. Gucken sich die Nachrichten an und dann, oh, ja, na, die Prophetie sagt ja. Ja, die Prophetie sagt etwas, was du aber nicht so stehen lassen brauchst. Und was der Leib Christi nicht so stehen lassen braucht. Also ist meine letzte Frage, warum zeigt Gott solche Dinge? Ich sage, damit sein Leib angemessen darauf reagiert. Gott zeigt solche Dinge, damit wir wieder merken, was ist Gottes Wille, damit wir wieder fragen. Dazu brauchen wir eine biblische, positive Sicht der Endzeit. Dazu brauchen wir Kenntnisse über Gottes Pläne mit seiner Schöpfung inklusive den Menschen. Dazu müssen wir wieder diesen Satz real in unser Leben ziehen. Gottes Wille ist, dass wir beten, im Himmel. Dritter Weltkrieg im Himmel? No. Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, dritter Weltkrieg im Himmel? Nein. Was beten wir? Im Himmel kein Krieg. Auf Erden, wir beten kein Krieg. Weil Gott, du hast gesagt, so sollen wir beten. Aber wenn die Prophetie und fuhren wir dann nicht Gott in seine Hand. Ja, warum sagst du Gott, dass ich beten soll, wie im Himmel, so auf Erden? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Seid ihr mit mir? Ein bisschen. In dieser Vision, ihr Lieben, in dieser Vision gibt es keinen Hinweis darauf, wie wir uns auf einen Krieg vorbereiten sollen. Wisst ihr warum? Weil er abwendbar ist. Wenn er nicht abwendbar wäre, wie die Prophetie von Jesus, Matthäus 24, 25, dann hätte Gott dieser Frau und anderen gezeigt, wie wir uns darauf vorzubereiten haben. Aber zuerst dieser Frau. Heute sind viele Prophetien. Kauft Büchsen und macht dies und jenes und so weiter. Ne? Kein Problem habe ich damit, solange du mich da rauslässt. Aber damals, als diese Frau diese interessante Vision bekommen hat und sie war von Gott, um das nochmal klarzustellen, aus meiner Sicht, hat Gott ihr nicht gesagt, wie die Gemeinde sich vorbereiten soll, weil er abwendbar ist. Amen. Weil er abwendbar ist. Also kommt ein dritter Weltkrieg? Ich glaube, wir Christen haben es in der Hand. Amen. So, jetzt sieht man, wie der Vater schon damit macht.
Danke, Andreas. Also ich habe eine Einladung gehört, alles zu prüfen und mich selber wieder persönlich ins Wort zu vergraben, ja, und zu schauen, was da wirklich steht. Ja. Und zu prüfen ist nicht nur, müssen wir nicht nur Predigten und Prophetien, sondern, ja, auch Nachrichten und alles, was auf uns einströmt. Und ich glaube, wir haben einen wunderbaren Helfer an unserer Seite, nämlich den Heiligen Geist. Yeah. Genau. Jesus, danke, dass du deinen Heiligen Geist uns gegeben hast. Herr, danke, dass du auf dem Thron sitzt, dass du gegangen bist und uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass wir täglich Gemeinschaft mit ihm haben können zu jeder Zeit. Und so will ich euch einfach mit dem Heiligen Geist segnen für die kommende Woche. Und ja, seid gesegnet. Amen.